BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Trotz Theater immer wieder Fernsehen. Karl Obermeier liebte seine Arbeit an den Münchner Kammerspielen, an denen er von 1975 bis 1979 fest angestellt war. Aber er war nicht nur ein Angestellter, er nahm sich auch die Freiheit, seinem Publikum im Fernsehen seine Referenz zu erweisen. Oft in kleinen bis kleinsten Rollen. Manchmal dauerten die Dreharbeiten für ihn nicht länger als 2-3 Tage. Meistens war er der Grantler vom Dienst. Die Auftritte dieses Ich-Narren, wie Stefan Zweig einmal solche Menschen in seinem Tagebuch charakterisierte, waren aber für die wahren Bewunderer außergewöhnlicher Schauspielkunst wahre Glanzlichter. Seine Mitwirkungen sind so bayerisch, wie es bayerischer kaum geht. Mitte der 70er Jahre war Karl Obermeier in einer Vielzahl von Filmen in kleinen und unbedeutenden Rollen zu sehen. Er hatte sich bereits sein Image als grantelnder Bayer aufgebaut und wurde dementsprechend besetzt. Ein Beispiel dafür war sein Mitwirken an dem TV-Theaterabend Lach mit Karl Valentin, wo er neben Rosl Meier, Gustl Beyerhammer, Ilse Neubauer, Walter Sedlmayr, Ernie Singerl und anderen in Nummern von Karl Valentin mitwirkte. Schon rein gesichtsphysiognomisch war Obermeier ein echter Valentinesker Charakterkopf. Ähnlich wie Karl Valentin sprach er langsam und akzentuiert. Die Kritiken fielen sehr positiv aus. Vor allem das hervorragende Aufgebot bayerischer Schauspieler fand Anklang. Im gleichen Jahr wirkte Karl Obermeier in Hans W. Geißendörfers Kinodebüt Sternsteinhof mit. Der Film kam im März 1976 zur Uraufführung und war bereits im Oktober 1975 gedreht worden. Auch hier ist seine Rolle unbedeutend, aber immerhin, es war eine Produktion, die 1977 sogar auf den internationalen Filmfestspielen in Neu-Delhi und Moskau lief. In diesem Film spielte Karl Obermeier den Holzhacker Sepp, wurde aber im Abspann noch nicht einmal erwähnt. Nichts kann den Bayern so sehr strafen wie ein Mitbürger, der aus Preußen kommt und sich gleichzeitig überschlau gibt. Auf diese Idee war Georg Lohmeier gekommen, der bereits für das königlich-bayerische Amtsgericht die Ideen und die Drehbücher entwickelt hatte. Im Mittelpunkt der 13 Episoden der ZDF-Fernsehserie Zwickelbach und Co. steht Detektiv Immanuel Zwickelbach, dargestellt von Karl Liefen, der von Berlin in das oberbayerische Kreiting zieht, um die bereits von seinem Großvater gegründete Privatdetektei Zwickelbach und Co. zu übernehmen. Die Bewohner von Kreiting sehen es mit Argwohn. Doch davon lässt sich Zwickelbach nicht beeindrucken und löst mit Hilfe seines Nachbarn, dem mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestatteten Geigermartel, gespielt von Volksschauspiel-Ikone Ludwig Schmidt-Wildi, die kuriosesten Fälle. Und die sind selbstredend typisch bayerisch. Dazu gehören beispielsweise ein Maibaumdiebstahl, eine Heiratsschwindlerin oder eine scheinbare Wunderheilung. Natürlich dürfen im Reigen von Liefen und Schmidt-Wildi auch Alfred Pongratz, Willi Schultes, Maria Stadler, Hans Stadtmüller als Nebendarsteller nicht fehlen. In der 12. Episode Wunder 74, ausgestrahlt am 29. September 1976, spielte auch Karl Obermeier als Feuchtgruber mit. Die Geschichte ist schnell erzählt. Es geht um die berühmt-berüchtigte Heilung durch Enthusiasmus. Ein Gelähmter sieht das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, springt vor Begeisterung auf und kann wieder gehen. Das ist natürlich so großartig, dass etwas nicht stimmen kann. Zwickelbach kommt dem Wunder natürlich auf die Schliche. Obermeier ist, kein Wunder, wieder der grantelnde Bayer vom Dienst. Im Jahr 1977 war Obermeier dann noch in einer weiteren Serie zu sehen, die es ebenfalls mit dem Sport als Thema hatte. In Geheimtipp für Tommy, einer achteiligen Jugendkrimiserie des Bayerischen Rundfunks von Christoph Mattner, begab sich jeden Mittwoch zur Vorabendzeit der unsportliche Sportreporter Thomas Tommy Weinzierl, gespielt von Tovje Kleiner, auf die Suche nach der ultimativ besten Schlagzeile. Schlagzeilen machte 2018 auch die ARD-Serie Halbzeit, in der Obermeier ebenfalls 1977 mitwirkte. Drehbuchautor Dieter Wedel hatte darin das Leben von Frauen um die 30 in 10 geschlossenen Episoden thematisiert und mit einem exquisiten Großaufgebot deutscher Schauspielerinnen inszeniert. Unter ihnen Iris Berben, Gabi Dohm, Karin Anselm, Monika Bleibtreu, Doris Kunstmann, Petra Schürmann. Mehr als 40 Jahre später kam es zu heftigen Vorwürfen im Umfeld der MeToo-Debatte gegenüber Wedel. Ein gern gesehener Gast in der Polizeiinspektion 1. Polizisten sind auch nur Menschen. Und was für welche. Selten wurden und werden der Beruf und das Privatleben eines Polizisten in einer Serie gleichermaßen ironisch und menschlich warm thematisiert. Im Mittelpunkt der bayerischen Dauerserie Polizeiinspektion 1 steht der gerechte, nicht selten vor allem selbstgerechte Schichtführer Kommissar Franz Schöninger. Mit seiner besserwisserischen, bauernschlauen Art und ausgestattet mit einem goldenen Münchner Herzen, das ihn durchaus mal für die Verfehlungen kleiner Leute ein Auge zudrücken lässt, laviert sich Schöninger durch insgesamt 130 Episoden à 24 Minuten. Natürlich musste ein solcher Charakter von Walter Sedlmayr gespielt werden. Und selbstverständlich sind wieder Max Grießer und andere beliebte Volksschauspieler wie Bruni Löbel oder der junge Elmar Wepper mit von der Partie. Karl Obermeier ist zwischen 1977 und 1986 ein immer wieder gern gesehener Episodengast in der beliebten Vorabendserie. In seinem ersten Auftritt 1977, Staffel 1, Folge 12, spielte Obermeier in »Keine besonderen Vorkommnisse« eine kleine, aber durchaus in Erinnerung bleibende Rolle eines Fiat 500-Fahrers, der einen Polizisten, der bei Rot über die Ampel gefahren ist, anzeigen möchte. Obwohl die Szene vor dem Pasinger Krankenhaus spielt, glaubt er nicht, dass der Polizist, der leider auch noch zu viele Promille im Blut hat, einen zusammengebrochenen Mann selbst in die Notaufnahme brachte, weil alle anderen Krankenwagen im Einsatz waren. Obermeier gibt den typischen Querulanten, den er übrigens auch 1983, 6 Jahre später, in der bezeichnenden Folge »Der Querulant« spielt. Der Rollenname ist wieder treffend ausgewählt. Siegfried Seeohr, ein wunderbarer Name, der übrigens die reine Erfindung ist. Zumindest gibt es nachweislich niemanden in Deutschland, der genau so geschrieben wird. Obermeier steigert sich während seines Spiels in den Prototypen jenes Menschen hinein, der sich allen gegenüber, die ihm irgendwelche Regeln aufzeigen, Vorschriften machen oder ihn an die Gesetzeslage erinnern, als besonders ernsthafter und gläubiger Staatsbürger gibt. Es ist der ewige Kampf des kleinen Mannes gegen die Autorität. Da ist er wieder, der Ich-Narr, der sich selbst als den Mittelpunkt aller Befindlichkeiten dieser Welt sieht, der mit seinem neurotischen Habitus sich ständig angegriffen fühlt und stets auf der Seite des Rechts stehen will. Denn die Ordnung ist für ihn in erster Linie der Grundsatz. Alles muss seine Ordnung haben. Er selbst fühlt sich gerade durch diese Ordnung aber oft ein- oder ausgegrenzt. Er wartet nur auf die Chance, einfach Luft abzulassen. Schon ein Jahr später ist Obermeier wieder mit dabei. In der Folge »Auf den Hund gekommen« hatte Schöningers Sohn Karli, gespielt von Philipp Seiser, nicht gerade leicht. Sehr zum Unwillen seines Vaters hatte er einen zur Ausmusterung bestimmten Polizeihund namens Axel kurzzeitig aufgenommen. Sohn Karli arbeitet neben der Schule beim Wirtshaus Haxensepp. An einem Fahrradstand hat er zwischenzeitlich den Hund angeleint. Doch als ein Gast, gespielt von Karl Obermeier, das Lokal verlässt und sein Fahrrad aufschließen möchte, fällt ihn der Hund an. Es kommt zur Anzeige. Aber Schöninger wiegelt ab, das zahle ja sowieso die Versicherung. Damit ist es auch mit Obermeiers Auftritt in dieser Folge schon vorbei. Das ist für den Zuschauer vielleicht ein bisschen unbefriedigend. Man erwartet doch, dass der Gebissene irgendwie Dreck am Stecken hat, sonst hätte ja schließlich der Polizeihund nicht so einfach zugebissen. Aber nichts da. Kunst ist eben, wenn ein paar Fragen offen bleiben. 1984 spielt Karl Obermeier in der Polizeiinspektion 1 in der Folge Zwangsräumung, die ein heute noch viel aktuelleres Thema zeigt. Diese Episode wurde von Herbert Rosendorfer geschrieben, der zu diesem Zeitpunkt hauptberuflich als Amtsrichter in München arbeitete. Aus seiner eigenen beruflichen Erfahrung kannte er Fälle wie diese. Im Mittelpunkt steht der äußerst rechthaberische, querulantische Hausmeister Gerterich, der die Wohnanlage, in der er Hausmeister ist, verlassen muss, weil er ein Jahr keine Miete gezahlt hat und auch seine hausmeisterlichen Aufgaben vernachlässigt. Kein anderer Schauspieler hätte diesen Gerterich Nomen est Omen besser darstellen können als Karl Obermeier. Kommissar Schöninger muss die Zwangsräumung beaufsichtigen. Karl Obermeier, der als Privatmensch übereinstimmend von allen, die ihn kannten, als tolerant und menschlich angenehm beschrieben wird, zeigt hier die ganze Kunst seines schauspielerischen Könnens. Seine Frau wird, wie öfter in Obermeiers Karriere, von der großartigen Enzi Fuchs gespielt. Aus historischer Sicht ist diese Folge aufschlussreich, denn das Drehbuch schreibt vor, dass ein Fernsehteam der DDR eintrifft, um diese Zwangsräumung zu filmen. In der Tat gab es mit dem sich abzeichnenden Untergang der DDR Anfang bis Mitte der 80er Jahre im Schwarzen Kanal, der Propagandasendung des DDR-Fernsehens, immer wieder Beiträge über solche und ähnliche Vorfälle, die das angeblich so marode System des Kapitalismus zeigen sollten. Genüsslich und hämisch wurden sie von Karl Eduard von Schnitzler kommentiert, der aufgrund seiner pointierten Kommentare im Volksmund der DDR auch Sudel-Ede genannt wurde. Ein Jahr später, im Jahr seines Todes, konnten sich die Zuschauer an Karl Obermeiers Rolle als Klaus Gabriel in der Episode »Die wilden Jahre« erfreuen. Klaus Gabriel schreibt ein Buch über seine wilden Jahre. Was er allerdings alles vorhat zu schreiben, verursacht bei Gattin Helene die größten Befürchtungen und Kopfschmerzen. Denn Klaus Gabriel war einmal einer der größten Tresorknacker der ganzen Region. Das liegt zwar schon ein paar Jahrzehnte zurück, ist abgesessen und damit längst verjährt. Doch das Rühren an diesen alten Geschichten sei für niemanden gut, meint sie. Wenn der Herr Gemahl so aus der Reihe tanzt, hilft nur eines: Die Polizei muss her. Sie erinnert sich ihrer Jugendbekanntschaft Franz Schöninger. Und Schöninger soll es qua Amtes als Schichtleiter der Polizeiinspektion 1 richten. Er müsste schließlich auch ein Interesse an einer Nichtveröffentlichung haben, denn immerhin werden die Liebesbriefe des jungen Franz in einem Kapitel zitiert. Helene hingegen ist weniger fromm und gutmütig, als man anhand des Namens vielleicht meinen könnte, und sie hat ihren karrieresüchtigen Sohn im Schlepptau, der von Michael Ande gespielt wird. Eine gewagte Besetzung, denn Ande war nur 13 Jahre jünger als Karl Obermeier. Seine Gattin wird von Ruth Drechsel gespielt, die in diesem Zeitraum auch öfter mit Karl Obermeier gemeinsam auf der Bühne stand. Beide schätzten sich außerordentlich. Doch die Geschichte aus der Feder des damals noch sehr jungen, aber nicht weniger großartigen Autors Albert Sandner weist durchaus ein paar geschickte Winkelzüge auf, die den Plot spannend und unterhaltsam machen. Schöninger nimmt sich wieder anderen Willens der Sache an, und für die nächsten Tage entsteht fast so etwas wie eine Art Aufkeime der Freundschaft zwischen dem Ex-Knacki Gabriel und dem resoluten Kommissar. Er soll sogar Co-Autor des Buchs werden. Beide haben aber die Rechnung ohne Gabriels Sohn Peter gemacht. Der Sohn, der Leiter gleich mehrerer Supermarktfilialen ist, sorgt sich um seinen Ruf und nimmt daher Kontakt mit Grabowski auf, in dessen Bande Vater Klaus früher der hochbegabte Tresorknacker war. Doch der hört gar nicht gern, dass Klaus Gabriel ein derartiges Buch schreibt. Er sitzt seinerseits auf 3 Kilo Heroin, die er loswerden will. Da passt es ihm natürlich überhaupt nicht in den Kram, dass jetzt sein Name womöglich in die Presse kommt. Also muss Klaus Gabriel weggeschafft werden. Am besten durch Selbstmord. Grabowski entführt ihn kurzerhand und will ihn, der unter starker Höhenangst leidet, dazu zwingen, von dem Neubau eines Hochhauses zu springen. Meisterhaft, wie Karl Obermeier das macht. Die Angst schon beim Hochgehen auf den provisorischen, schlecht abgesicherten Treppen. Der Blick in die Tiefe, dieses Herauslavieren aus der misslichen, lebensgefährlichen Situation, was nicht gelingen will. Auch Gabriels Einwurf, dass es sich bei dieser Arbeit um sein Lebenswerk handle, kann Grabowski keineswegs erweichen. Interessant dabei, wie Obermeier der Rolle eine plötzliche, andere Dimension gibt. Da ist dieses Flehen, dass es immerhin das Werk sei, das ihn überleben solle. Doch es kommt nicht zum Selbstmord, denn da ist natürlich schon Franz Schöninger zur Stelle. Gabriel wird gerettet und damit auch die Veröffentlichung seines Buchs. Der Sohn ist nun halbwegs stolz, denn der Herr Vater lockt gerade Kundinnen in die Supermärkte seines Sohns. Einziger Schönheitsfehler? Franz Schöningers Beitrag in dem Buch wird ersatzlos gestrichen. Damit ist die hoffnungsvolle Karriere des alternden Debütanten schon beendet, ehe sie angefangen hatte. Aber diese Rolle, die Obermeier so beeindruckend und überzeugend spielt, wurde ihm, was man eigentlich vermuten könnte, nicht auf den Leib geschrieben. Drehbuchautor Albert Sandner erinnerte sich im Sommer 2020: »Ich war damals Mitte 20, kam weitestgehend unschuldig vom Lande und meine Vorstellung von der Münchner Unterwelt stammte sozusagen aus fünfter Hand, gespeist von Fernsehserien wie Isa 12, Franz Josef Wanninger oder Der Kommissar. Gabriel war eine reine Fantasiefigur ohne authentischen Hintergrund. Es ist Karl Obermeier zu verdanken, dass sie leibt und lebt und überzeugt. Immerhin kann ich mich noch gut an Folgendes erinnern. Wenn es bei Drehbuchbesprechungen um die Besetzung ging, dann klingelten bei mir als naivem Youngster immer wieder die Ohren, wenn manche Namen, die ich hoch und bedeutend fand, von den anderen als überschätzt oder künstlich aufgebauscht verworfen wurden. Aber wenn der Name von Obermeier fiel, war eher das Gegenteil der Fall. Dann stand immer Respekt im Raum und es fielen Sätze wie »Das kann keiner spielen, höchstens der Obermeier«. Er war mir bis dahin nie so richtig aufgefallen, weil alles, was er spielte, so völlig selbstverständlich wirkte und als Laie nimmt man einen Schauspieler eigentlich nur dann wahr, wenn man ihm ansieht, dass er spielt. Die Kunst von Obermeier war größer, aber das erschloss ich mir erst später. Ein Jahr nach Obermeiers Tod, 1986, sah man ihn noch einmal in der Polizeiinspektion 1 mit einer neuen Episode auf dem Bildschirm. Die Folge »Wimmer hält durch« ist beinahe ein Märchen. Wer sie online sehen möchte, sieht den Film allerdings einer merkwürdigen Wertung ausgesetzt, da der Film inhaltlich nicht den Statuten von Daily Motion entsprechen würde. Das ist nicht nur befremdlich, stimmt vor allem nicht. In der Folge geht es um die damals schon grassierende Ausländerfeindlichkeit. Die Geschichte hat verschiedene Dimensionen, diese teilweise etwas unwahrscheinlich, andererseits aber auch irgendwie beruhigend, märchenhaft schön machen. Der Film selbst ist keinesfalls ausländerfeindlich. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Herr Wimmer, gespielt von Karl Obermeier, ist mit 53 Jahren seit langem schon arbeitslos und ein gebrechlicher, hinkender Mann, der einen erklärten Feind hat, seine Umwelt. Da sind die Menschen, die zu viel Krach machen, die sich nicht an Ruhezeiten halten oder sich wie Rowdies im Straßenverkehr benehmen. Seine Frau scheint so gar nicht zu ihm zu passen. Sie ist schön, außerordentlich menschenfreundlich und hat ein gewinnendes Wesen. Dargestellt wird sie von der leider auch viel zu früh verstorbenen Katharina de Bruyne. Ein besonderes Ärgernis ist Herrn Wimmer das türkische Restaurant Schönes Istanbul gegenüber seiner Wohnung. Es gibt Missverständnisse, die sich erst später aufklären. Ein türkischer Jugendlicher ahmt einen Krüppel nach und seine Freunde lachen sich über diese Darstellung kaputt. Das sieht der hinkende Herr Wimmer. Er läuft über die Straße, um den vermeintlich zynischen Gelegenheitsschauspieler zu stellen. Doch der versucht noch zu erklären, dass er lediglich den Glöckner von Notre Dame nachgemacht habe, der am Vorabend im Fernsehen lief. Die Fronten sind verhärtet. Dann aber kommt der Morgen, der alles verändert. An der Wand des Restaurants Schönes Istanbul prangt in großen Lettern »Ausländer raus«. Natürlich gerät Herr Wimmer unter Verdacht, und das sogar nicht ganz ohne Grund. Bei ihm findet sich die Farbe, aber der Händler, bei dem er diese am Morgen gekauft hat, kann bestätigen, dass Wimmer die Sprühflasche erst gekauft hat, nachdem der ausländerfeindliche Satz schon an der Wand zu lesen war. Selbst die Türken glauben nicht, dass es Herr Wimmer war. Kommissar Schöninger hat nun die Idee, den selbsternannten Hüter der Moral Wimmer nachts die Straße beobachten zu lassen. Die Rechnung geht auf. Der Täter kommt ein zweites Mal und schmiert wieder eine Parole an die Wand. Wimmer versucht ihn zu stoppen, aber es gelingt ihm nicht. Dennoch kann er sich eine Besonderheit des Motorrades merken, auf dem der Täter entwischt. Es hat einen Doppelscheinwerfer. Natürlich wird der Täter daraufhin sofort geschnappt. Es ist ein Bekannter des Sohns des Restaurantbesitzers. Auf der Wache gesteht der junge Mann, dass er es nur getan habe, weil er im vergangenen Jahr beim 5000-Meter-Lauf gegen den türkischen Jugendlichen verloren habe. Das ist alles. Es wird kein Wort darüber verloren, ob es sich um einen Ausländerhasser oder gar Neonazi handelt. Das musste auch schon damals, rund 4 Jahre nach dem Bombenanschlag auf dem Oktoberfest 1980, der nachweislich von mindestens einem Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann begangen wurde, befremdlich anmuten. In der Bundesrepublik grassierten zu dieser Zeit unter Jugendlichen viele Türkenwitze, die nicht selten ihren Ursprung in den Judenwitzen des Dritten Reichs hatten. Aber die Märchenstunde in der Polizeiinspektion 1 geht noch einen versöhnlichen Schritt weiter. Der Jugendliche streicht die von ihm beschmierte Wand wieder weiß und schließt sogar Freundschaft mit dem türkischen Jungen. In der letzten Szene wird es dann zu schön, um wahr zu sein. Der türkische Restaurantbesitzer lädt die gesamte Polizeiinspektion 1 zum Essen in sein Restaurant ein. Und auf wen trifft Kommissar Schöninger dort? Auf Herrn Wimmer nebst Gemahlin. Nun sitzen alle vereint am Tisch und der arbeitslose Herr Wimmer bekommt sogar das Jobangebot, sich künftig in dem türkischen Restaurant um die Sicherheit und den Service der Gäste zu kümmern. Der Drehbuchautor dieser Episode war übrigens Einon Hanfstengel, dessen Großvater Ernst, von allen nur Putzi genannt, nicht nur den späteren US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt zu seinen Kommilitonen zählen durfte, sondern auch aufgrund seiner Englischkenntnisse der Auslandspressechef der NSDAP war, bis er 1937 mit dem NS-Regime vollkommen brach und über die Schweiz nach England emigrierte. Von dort wurde er von einem Berater des Präsidenten Roosevelt 1942 in die USA überstellt und wertete dort Radiosendungen und Informationen aus Deutschland aus. Diese Episode der Polizeiinspektion 1 ist also weder ausländerfeindlich, noch deklassiert sie irgendwelche Menschen. Sie ist, um es offen zu sagen, gemessen an der Realität, einfach nur ein hübsches Märchen. Wenn Integration so einfach wäre, wenn Einsicht in die Notwendigkeit so vernünftig hergestellt werden könnte, wäre vieles gewonnen. Das lässt sich an vielem in diesem Film zeigen. Beispielsweise trägt die türkische Frau in dem Film ein Kopftuch. Damals trugen auch in Bayern viele deutsche Frauen, die noch nie in der Türkei Urlaub gemacht hatten, ein Kopftuch. In dem Film wird auf religiöse Eigenheiten, auf mögliche schwelende Konflikte kaum hingewiesen. Alles funktioniert mit Menschlichkeit, Zugewandtheit, sympathischer, direkter Neugierde auf andere und einem enormen Verständnis für alles und jedes. Der sprichwörtliche liberale bayerische Geist feiert in dieser Episode seine großartige Auferstehung. 35 Jahre später, nach vielen geglückten und auch gescheiterten Integrationsmaßnahmen, nach kontroversen Negativbildern, die deutsche und hier lebende Türken immer noch voneinander haben, hitzigen Diskussionen um Parallelgesellschaften, sind diese 25 Minuten fantastischer Unterhaltung ein einziger Wunschgedanke. Von Kobolds Gnaden. Wer träumt nicht davon, einmal unsichtbar zu sein und die Welt ad absurdum zu führen? Die heile Welt wirkt doch erst dann bewohnbar, wenn die Tücken ihrer allzu heiligen Ordnung aufgezeigt werden. Dass Pumuckl mit anarchischem Charme und Können für Kinder und genauso für Erwachsene ein dauerhafter Held ist, steht darum außer Frage. Pumuckl war und ist Symbol und Reizfigur gleichermaßen, fast typisch bayerisch, möchte man sagen, mit seiner charmanten Subversivität und dem intelligenten Hinterfragen bestehender Ordnungen. Die 1961 von der Kinderbuchautorin Alice Kaut erfundenen Geschichten um den rothaarigen Kobold und seinen Spezi, dem Schreinermeister Eder, waren zunächst eine Hörspielserie und wurden zwischen 1962 und 1973 im Bayerischen Rundfunk gesendet. Die typische Pumuckl-Stimme mit ihrem hellen, kreischenden Ton hatte schon damals Hans Klarin kreiert und sie ist bis heute mit ihm verbunden. Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass eine Pumuckl-Figur das Grab von Hans Klarin in Aschau am Chiemgau ziert. Erst 1965 erschien das erste der insgesamt 11 Pumuckl-Bücher, die zusammen 66 Geschichten enthalten. Als Radiohörspiel ist Meister Eder und sein Pumuckl eine durch und durch bayerische Angelegenheit. Darum begann man 1969, als die ersten Langspielschallplatten von Pumuckl erschienen, damit, die Geschichten hochdeutscher, aber immer noch mit bayerischer Färbung zu erzählen. Wie bei den Radiohörspielen wurde Meister Eder von Alfred Pongratz gesprochen. Bei den Nebenrollen achtete man hier genauso wie in den Hörfunkfassungen auf die Qualität der Sprecher. Viele Sprecher wurden für die Schallplattenaufnahmen übernommen, wie beispielsweise Ernie Singerl, Karl Tischlinger und eben Karl Obermeier. Die große Beliebtheit der Pumuckl-Hörspiele führte schließlich zu einer Verfilmung des Stoffs. Dazu wurden 4 Episoden einer bereits seit 1978 abgedrehten Fernsehfassung zusammengeschnitten und am 2. April 1982 erstmalig im Kino gezeigt. Es dauert dann aber noch mehr als ein Jahr, ehe am 23. September 1982 die erste Episode »Spuk in der Werkstatt« im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt wurde und bis März 1983 weitere 52 Episoden dieser ersten Staffel folgten. Gustl Beierhammer wurde mit der Rolle des Meister Eder betraut, weil der ursprünglich dafür vorgesehene Alfred Pongratz vor Beginn der Dreharbeiten verstorben war. Bereits in Folge 1 mit von der Partie Karl Obermeier. In der Rolle als Wirt zeigte er darin ein weiteres Mal das ganze Können eines echten bayerischen Grantlers. In den Episoden 17, der große Krach und seine Folgen, 19, das Spanferkelessen und 26, der 1. April, kommentiert Obermeier gewohnt bärbeißig jeweils das Geschehen um den Kobold. Wäre es nicht Karl Obermeier, würde diese kleine Rolle tatsächlich leicht zu übersehen sein. So aber gab er ihr selbst mit nur 2-3 Sätzen eine eigene prägnante Färbung, die in diesem Ensemble von Mona Freiberg als Kellnerin, Eva Hatzelmann als Wirtsfrau und den Stammtischgästen von Ludwig Schmidt-Wildi über Toni Berger bis hin zu Mogens von Gado einen starken, kauzigen, unverwechselbaren Akzent in der Serie setzte.